Deutschlandfunk. Agenda.
Und wir melden uns an diesem Mittwochvormittag aus einem Ort, in dem gerade viele Erinnerungen wach werden angesichts der dramatischen Hochwasser in Mittelosteuropa, vor allem in Österreich, Tschechien und Polen. Wir haben es gerade in den Nachrichten gehört. Zu dieser Agenda-Sendung begrüßt Sie Sören Brinkmann. Guten Morgen. Und wir senden heute live aus der Altstadt von Schrobenhausen in Bayern. Der Ort liegt ziemlich genau auf halber Strecke zwischen Augsburg und Ingolstadt, knapp 20.000 Einwohner. Und die historische Altstadt hier, die stand im Juni komplett unter Wasser. Und die Schäden und die Arbeiten zur Beseitigung dieser Schäden, zur Sanierung, zum Wiederaufbau, die sind immer noch überall sichtbar, wenn man hier im Ort unterwegs ist. Darüber wollen wir sprechen. Wir wollen darüber sprechen, wie das Hochwasser diesen Ort verändert hat. Wie kann man sich auch vorbereiten auf Extremwetterlagen? Das soll ein Thema sein. Und wir wollen ganz grundsätzlich fragen, was kann, was muss für den Hochwasserschutz getan werden? Wie steht es um die Planungen? Woran wird schon gearbeitet? Hier in Schrobenhausen zum Beispiel. Welche Interessenkonflikte gibt es da möglicherweise aber auch? Und wie steht es ganz grundsätzlich um die Vorbereitung für mögliche künftige Hochwasser? Unser Thema heute hier in der Agenda im Deutschlandfunk. Nach der Flut ist vor der Flut. Wie sich bedrohte Orte auf das nächste Hochwasser vorbereiten. Und wir senden, wie gesagt, live aus Schrobenhausen, sind hier zu Gast im Gemeindesaal St. Jakob in großer Runde. Und bevor ich gleich hier die Gäste an meiner Seite vorstelle, möchte ich zunächst mal zu meiner Kollegin Eva-Maria Götz abgeben, die so ein paar Meter weiter steht, von mir aus gesehen, in der Kirche, nämlich, denn auch dort sind die Schäden immer noch sehr sichtbar.
Ja, vielen Dank, Sören Brinkmann. Wir senden ja heute aus dem Gemeindezentrum St. Jakob in Schrobenhausen und ich stehe in der Kirche St. Jakob, einer spätgotischen Kirche, Ende des 15. Jahrhunderts gebaut. Und diese Kirche grenzt an die alte Stadtmauer, die es hier noch gibt. Diese Stadtmauer hat offene Tore und durch diese Tore kam am 1. Juni das Wasser. Und neben mir steht Bernhard Hahnke. Er ist der Verwaltungsleiter der Gemeinde. Herr Hahnke, wie haben Sie diesen 1. Juni erlebt?
Die Tage vor dem 1. Juni waren schon mit Besorgnis erfüllt, weil man ja gemerkt hat, die Regenmassen nehmen zu. Der Blick zum Regenmesser und das Hören des Wetterberichts war fast Pflicht. Und da sind die Nerven irgendwann dann schon blank gelegen. Wie entwickelt sich die Situation für die Innenstadt von Schrobenhausen?
Und was war dann hier in der Kirche los am 1. Juni abends gegen 22 Uhr?
Die Innenstadt war ja um diese Zeit dann im Grunde schon gesperrt und nicht mehr betretbar. Für mich selber war dann erst am Sonntag, am Tag darauf, die erste Möglichkeit, abends in die Kirche zu kommen. Der Boden war einigermaßen trocken, aber man hat gesehen, dass 20 Zentimeter Wasser in der Kirche gestanden haben.
Und jetzt sieht man es auch immer noch, denn zum Teil sind die Böden rausgenommen. Man guckt auf die blanke Erde unter den Kirchenbänken. Überall ist noch abgesperrt mit rot-weißem Sperrband. Es gibt wohl schon wieder Gottesdienste in der Kirche, aber was ist noch übrig geblieben von der Flut?
Ja, die Schäden sind übrig geblieben, die sich auch teilweise jetzt so nach und nach erst bemerkbar gemacht haben, dass die Elektrik, die im Fußboden verlegt ist, schlapp macht, weil die Kontakte korrodieren, dass die Heizungsanlage nicht mehr funktioniert, dass durch die hohe Luftfeuchtigkeit Schimmel an den Orgeln entsteht. Und das größte Problem ist natürlich diese feuchte Erde in der Kirche, die nicht abtrocknen kann in dieser Kupatur.
Denn das Hochwasser steht, Grundwasser steht immer noch hoch.
Der Grundwasserspiegel hat sich seit dem 1. Juni nicht wesentlich erniedrigt und die stärkeren Regenfälle der letzten Tage haben wieder gezeigt, in den Kellern steht das Wasser wieder. Also wir können auch mit Sanierungsmaßnahmen noch nicht wirklich beginnen, weil das Grundwasser immer noch auf dem gleichen Stand ist.
Was ging Ihnen so am Wochenende durch den Kopf, als Sie gesehen haben, was ein Stückchen weiter östlich passiert?
Ja, das Mitgefühl artikuliert sich da anders, als wenn man die Bilder rein aus dem Fernsehen kennt, wenn man vor wenigen Wochen selber betroffen war. Und die Sorge um die eigenen Gebäude nimmt natürlich dann auch wieder zu, wenn die Regenmassen nicht abnehmen.
Und damit zurück in die Runde zu Sören Brinkmann.
Vielen Dank, Eva-Maria Götz. Und wir haben hier vom Gemeindesaal St. Jakob in Schrobenhausen auch einen direkten Blick auf die Kirche, von wo aus wir gerade meine Kollegin Eva-Maria Götz gehört haben. Und wenn man hier im Ort unterwegs ist, ich habe es eben schon gesagt, dann sieht man wirklich an allen Ecken und Enden Stromverteilerkästen. Man hört das Gebläse von den Lüftern, die jetzt die Häuser hier trocknen. Das heißt, dieser Ort ist immer noch wirklich mitgenommen von dieser Flut, die inzwischen 3 Monate zurückliegt. Wir sprechen hier über das Thema Nach der Flut ist vor der Flut, wie sich bedrohte Orte auf das nächste Hochwasser vorbereiten. Unser Thema heute in der Agenda. Und mit folgenden Gästen wollen wir sprechen. Mit Sigrid Specht vom Sozialpsychiatrischen Dienst bei der Caritas hier in Schrobenhausen. Sie ist hier als Helferin vor Ort, vor allem auch im Nachgang der Flut, hilft bis heute Betroffenen. Außerdem Caroline Heinzinger. Sie leitet die Begegnungsstätte für seelische Gesundheit bei der Caritas in Schrobenhausen, war in der Nacht vor Ort hier und hat eben auch diese Katastrophennacht und auch den nächsten Morgen, wie sie mir gerade sagte, miterlebt. Außerdem Markus Bartholomä, Sprecher der Bürgerinitiative zum Hochwasserschutz. Hochwasserschutz jetzt, wir halten zusammen. Und außerdem begrüße ich Matthias Petri vom Donaukurier. Er ist der Redaktionsleiter hier in Schrobenhausen, berichtet natürlich auch seit Anfang Juni ganz intensiv über dieses Thema, über den Hochwasserschutz und über Hochwasserschutzmaßnahmen auch schon deutlich davor. Und wir begrüßen die Landräte hier aus der Region, zum einen Peter von der Grünen, parteilos. Er war bei den Freien Wählern bis Anfang des Jahres, ist jetzt parteilos und Landrat hier im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. Und neben ihm steht Albert Gürtner von den Freien Wählern. Er ist Landrat in Pfaffenhofen an der Ilm. Ihnen allen guten Morgen, schön, dass Sie dabei sind in der Runde und wir haben hier auch einige interessierte Bürger aus Schrobenhausen, die uns zuhören, die hier im Gemeindesaal sitzen, dabei sind und die sicherlich auch gleich noch einige Fragen stellen. Meine Kollegin Eva-Maria Götz wird hier gleich auch noch durch die Reihen gehen. Ich würde aber gerne zunächst mit Frau Heinzinger anfangen, weil ich gesagt habe, Sie waren dabei, als hier wirklich der Ort unter Wasser stand und ich habe vorher gehört, dieser Ort, man muss sich vorstellen, das ist ein relativ oval gebaute historische Altstadt, umgeben von einer verputzten Stadtmauer, weiß, mit einzelnen kleinen Türmchen und Durchgängen. Und diese historische Altstadt wurde mir von mehreren Leuten gesagt, die stand eigentlich noch nie unter Wasser. Das gab es seit Menschengedenken nicht. Eben bis Anfang Juni, bis zum 2. Juni.
Ja, also hier war alles voller Wasser und natürlich als Caritas-Mitarbeiter, langjährige Caritas-Mitarbeiterin, denkt man als erstes an die Klienten, Klientinnen, die hier in der Innenstadt wohnen, wo man genau weiß, die sitzen jetzt in ihrer Wohnung, haben vermutlich Angst, sind eh schon selber aufgrund ihrer Erkrankung beeinträchtigt und jetzt noch dieser Schock mit diesem Wasser.
Was haben Sie gemacht, als Sie dann mitbekommen haben, oh, jetzt ist wirklich eine ganz dramatische Lage?
Ja, erstmal war man sehr hilflos, weil man ist ja überhaupt nicht reingekommen in die Stadt in der Nacht selber. Und wir sind dann am nächsten Tag, haben wir geschaut in die Notunterkünfte, wo wir Klienten finden. Viele hatten dann auch kein Telefon nicht mehr erreichbar, sind wir in die Notunterkünfte gegangen, wo wirklich eine ganz liebevolle, hervorragende Betreuung war. Also es war wirklich sehr rührend und wo man auch nochmal speziell zu den Hilfskräften sagen konnten, es sind hier ein paar, auf die müsst besonders schauen, dass die nicht zusammenbrechen, weil die eh schon eben belastet sind. Das war so das eine, aber wir haben ja grob eine Liste gehabt, wer wo wohnt und dann haben wir auch die Leute daheim noch aufgesucht. Und das war wirklich erschreckend, im Keller dieses blubbernde Wasser, es war dunkel, es war kein Strom mehr im Haus, diese glitschigen Treppenstufen und dann geht man durch lange Gänge hier gleich unmittelbar auch hier im Haus und klopft an die einzelnen Türen und hofft einfach, dass jemand da ist und dass es den Menschen gut geht. Dann haben wir auch eine Klientin angetroffen, die war so verängstigt, verschreckt, die hat sich überhaupt nicht mehr rausgetraut und die haben wir dann tatsächlich auch mitgenommen. Also die war psychisch so instabil, die hat dann die Kollegin tatsächlich mit nach Hause genommen.
Man muss dazu sagen, hier in Schrobenhausen ist eine Frau bei diesem Hochwasser ums Leben gekommen, die in ihrem Keller ertrunken ist, dort nicht mehr rauskam. Im Nachbarlandkreis ist ein Feuerwehrmann im Einsatz ums Leben gekommen. Das heißt, es gab auch hier Todesopfer zu beklagen, was die ganze Dramatik dieser Situation, dieser Lage natürlich auch nochmal zeigt. Und Sie haben das jetzt beschrieben, Frau Heinzinger, Frau Specht, Sie sind auch bei der Caritas und jetzt im Grunde auch seit Monaten schon damit beschäftigt, hier die Leute zu betreuen, zu schauen, Ja, wie geht es jetzt weiter, wenn das Haus wirklich förmlich abgesoffen ist? Was würden Sie sagen, sind jetzt die Schwerpunkte Ihrer Arbeit?
Also im Moment machen wir die Leute noch darauf aufmerksam, dass sie Hilfen beantragen können. Also zum einen gibt es ja diese staatliche Soforthilfe, die man beim Landratsamt beantragen kann, die zum Glück noch mal verlängert wurde von der Frist her bis Ende September. In unseren Augen müsste noch länger andauern, diese Frist, weil wir immer wieder auf Leute treffen, die noch nichts beantragt haben, die tatsächlich nichts wissen, also weil sie einfach nicht die Möglichkeiten haben, sich so zu informieren, wie man das als Normalbürger vielleicht macht, die einfach schwach sind. Und wir gehen wirklich die Haushalte ab. Also die Tagesstätte hat zuvor schon die Flyer verteilt. Wir haben dann aber gemerkt, es kommt jetzt nicht so viel Rücklauf. Und deswegen sind wir gemeinsam unterwegs, immer zu zweit, und gehen die betroffenen Gebiete ab, klingeln, klopfen, versuchen, die Leute anzutreffen und darauf aufmerksam zu machen. Zum einen über die staatliche Soforthilfe und dann auch noch, es gibt ja einen Spendentopf, es sind viele Spenden eingegangen, die beim Donaukurier liegen sozusagen. Und in Zusammenarbeit mit dem Donaukurier haben wir einen Antrag erstellt für diese Spenden und motivieren die Leute, auch auf diesen Spendentopf zuzugreifen. Genau.
Sie haben den Donaukurier angesprochen, genau. Beim Donaukurier, da liefen auch große Spendenaktionen. Sie haben teilweise jetzt auch schon Gelder auszahlen können. Herr Petri, Sie sind hier der Redaktionsleiter in Schrobenhausen. Wie viel Prozent Ihrer Arbeit beschäftigen Sie sich im Moment mit dem Thema Hochwasser?
Es ist ein Riesenthema geworden. Davor war es ein ganz kleines Thema, weil die Priorität minimal war, weil ganz andere Geschichten angestanden sind, die viel bedeutender waren. Aber inzwischen ist das überbordend, weil es viele Baustellen gibt. Es geht darum, die Interessen der BI darzustellen, die Interessen
der Bürgerinitiative.
Bürgerinitiative darzustellen, die Interessen der Bürgerinnen und Bürger, der Betroffenen darzustellen. Es geht natürlich auch darum, mit diesen Spenden umzugehen, mit dieser Verantwortung. Es ist fast 1 Million gespendet worden, nicht nur für Schrobenhausen, sondern für den Bereich von Aichach bis nach Ingolstadt. Das ist ein Bereich von 50, 60 Kilometern ungefähr. Das ist eine Riesensumme. Die Caritas, ohne die Caritas würde das nicht gehen, die uns hilft, dass dieses Geld an die richtigen Leute kommt. Es gibt wahnsinnig viel nachzurecherchieren. Es gibt wahnsinnig viele offene Fragen noch immer. Und da sind wir mittendrin.
Mittendrin. Und Sie sagen gerade, es ist jetzt ein Riesenthema geworden. Hätte es schon früher ein Riesenthema sein sollen?
Das ist die große Frage, die im Moment im Raum steht. Also es war natürlich so, dass die letzten Hochwasser nach, also wir hatten 94 ein Riesenhochwasser. Das war ganz schlimm. Und die Hochwasser, die danach kamen, waren alle nicht so wahnsinnig bedrohlich. Und ich glaube, das hat ein bisschen dazu beigetragen, dass man nicht die ganz große Eile hatte, dabei jetzt diesen Hochwasserschutz kassenwirksam werden zu lassen. Denn der Hochwasserschutz in Schrobenhausen würde ungefähr 10 Millionen kosten. Und es gibt eben auch andere Projekte, Kindergärten, die gebaut werden müssen. Die Feuerwehren brauchen Geld. Man wollte ein Verwaltungsgebäude sanieren, das Rathaus. Das war sehr wichtig in der Prio, sehr oben. Also ein Stück weit kann man es ja nicht verdenken, weil die letzten Hochwasser einfach nicht so dramatisch waren.
Aber damit bin ich im Grunde bei den Bürgern hier, die sich jetzt ja auch organisiert haben. Markus Bartholomä, Sie sind aus der Bürgerinitiative, Sie sind Sprecher der Bürgerinitiative, wir halten zusammen. Und Sie haben jetzt gerade gesagt, oder wir haben gerade von Herrn Petri gehört, dass viel getan werden muss. Ihre Bürgerinitiative hat sich jetzt auch gegründet, im Grunde im Nachgang zu dieser großen Flut im Juni. Aus Ihrer Sicht, ist da etwas verschlafen worden?
Ja, offensichtlich. Die Planungen sind ja schon sehr alt. Und als Bürger muss ich sagen, ich habe davor auch nicht irgendwie jeden Tag bin ich erwacht geworden und habe drüber nachgedacht, wann kommt endlich der Hochwasserschutz, sondern ich habe das ein bisschen beobachtet und habe gesehen, das dauert jetzt schon lang, aber die werden das schon hinkriegen irgendwie, die werden das schon machen. Aber jetzt hat man halt gesehen, dass es einfach zu lang gedauert hat. Und wir haben dann auch im Nachgang gesehen, wir haben das Gefühl gehabt, dass nicht wirklich sich die Arbeitsweise geändert hat. Also es ist immer noch ein sehr bedächtiges, sehr vorsichtiges Vorgehen. Man hat nicht das Gefühl, dass die Katastrophe dazu geführt hat, dass anders gearbeitet wird. Und deswegen haben wir uns gegründet und haben uns zusammengetan, um da zu versuchen, am Tempo, an der Verantwortung mitzuhelfen.
Das würde ich gerne mitnehmen, wenn ich jetzt hier rübergehe zu der Politik, zu den Landräten, die hier vor Ort tätig sind. Und zunächst mal bei Ihnen, Herr von der Grün, Peter von der Grün, vom Landratsamt, der Landrat von Neuburg-Schrobenhausen. Wir haben jetzt gerade von Herrn Bartholomä gehört. Das Gefühl ist jedenfalls da, da ist immer noch nicht so richtig Druck dahinter, dass es jetzt schnell einen wirklich guten Hochwasserschutz gibt. Was würden Sie dem entgegnen?
Ja, jetzt sind wir ja dann quasi schon bei der Frage, wie geht's weiter. Aber um das gerne zu beantworten, wir sind sehr intensiv im Austausch mit der Stadt, mit dem WWA. Man muss vielleicht auch für die Zuhörer nochmal sagen, wie die Zuständigkeiten verteilt sind. Bei uns im Landratsamt läuft das Planfeststellungsverfahren. Vorhabenträger und amtlicher Sachverständiger ist aber das WWA. Also die müssen uns sagen und berechnen, wo machen wir einen Damm, wie sind die Auswirkungen dieser geänderten Abflüsse.
Das muss man vielleicht erklären, das ist das Wasserwirtschaftsamt in Ingolstadt, richtig, das für diese Region zuständig ist.
Richtig. Und die Stadt ist natürlich auch mit im Boot, kommunaler Bauleitplanung der Träger davon. Und da gibt es ja auch das Thema dann mit dem Bebauungsplan und ähnlichen Dingen. Also wir sind schon jetzt sehr intensiv dabei, aber ich kann durchaus verstehen, und ich war selber ja BI-Sprecher an der Donau zum Thema Hochwasserschutz, komme ursprünglich aber aus dem Schrobenhausener Land, bin ja aufgewachsen, und ich glaube, es war schon ein Fehler, dass man da jahrzehntelang dem vermeintlich unbedeutenden Thema zu wenig Beachtung geschenkt hat. Jetzt hat, glaube ich, jeder verstanden, und die Bevölkerung erwartet zu Recht, dass es jetzt schneller geht. Das weiß auch das WWA, das Wasserwirtschaftsamt, und wir machen da auch Druck gegenüber dem Freistaat Bayern.
Wenn Sie jetzt sagen, Planfeststellung, das muss jetzt eben alles erstmal rechtssicher durchgeführt werden in einem Verfahren, das kann dann aber dauern, wenn man Planfeststellungsverfahren kennt.
Ja, schauen Sie, der Antrag wurde ja schon 2007 gestellt. Weit vor meiner Zeit, ich bin ja seit 5 Jahren Landrat, da muss man natürlich auch die Frage stellen, warum ist das nicht weiter gediehen? Es gibt generell den Grund, wir sind in Deutschland, wir haben einen Rechtsstaat, wir haben ja auch Eigentumsrechte, die verfassungsrechtlich verbrieft sind, alles klar, wir haben 140 Einwendungen in dem Verfahren gehabt und haben sie immer noch, wir haben angedrohte Klagen, also das Bewusstsein in der Bevölkerung, dass jetzt wirklich was passieren muss, sollte jetzt durch das Ereignis tatsächlich geschärft sein, sodass das dann schneller geht in der Zukunft.
Sagt Peter von der Grün, der Landrat hier in Schrobenhausen. Und wir werden gleich noch sehr viel genauer darauf eingehen, was eben an Hochwasserschutz hier möglich ist und woran es möglicherweise auch hakt, welche Probleme es gibt und was man möglicherweise beschleunigen könnte. Ich würde aber zunächst gerne noch einmal an meine Kollegin Eva-Maria Götz abgeben, die ja hier im Ort und nicht nur in der Kirche unterwegs war.
Ja, ich hatte gestern die Möglichkeit, mit einigen Schrobenhausener Bürgern und Bürgerinnen zu sprechen, wie sie diese Nacht am 1., 2. Juni erlebt haben. Und als erstes sagte mir der Gastwirt und ehemalige Bürgermeister von Schrobenhausen, Josef Plöckel.
Am 1. Juni, ja, da war in Schrobenhausen Welt unter. Es war die schlimmste Katastrophe, die ich erlebt habe, und vor mir die auch schon. Dieses Hochwasser war diesmal nicht kein 100-jähriges, sondern ein 300-jähriges. Also das Dreifache, was wir eigentlich schon gehabt haben.
Und die Einzelhandelskauffrau Monika Schroll, die mitten in der alten Innenstadt in einem Haus aus dem 15. Jahrhundert ein Geschäft hat, die erzählte mir:
Wir haben ja hier noch gearbeitet tagsüber, und wir haben auch niemals gedacht, dass das Wasser bis in das Herz unserer Stadt kommt. Denn das gab es also meines Erachtens noch nie, dass natürlich so eine geballte Kraft an Wasser direkt durch die Stadt durchschießt, ist natürlich für alle ein totaler Schock gewesen.
Bei Frau Schroll stand das Wasser im Keller und im Eingangsbereich. Wesentlich schlimmer hat es Markus Pieler erwischt, ihren Nachbarn, der in unmittelbarer Nähe wohnt bzw. gewohnt hat. Denn bis heute ist die Wohnung jetzt nicht mehr bewohnbar. Und der mir erzählte:
Dann bin ich ein bisschen in der Stadt kurz gewesen, die Lage angeschaut, wie ich dann zu Hause war. Dann war schon ca. 20 cm Wasser in der Wohnung, im Erdgeschoss. Dann hat es vielleicht Viertelstunde gedauert, dann war es bei 1 Meter. Also das ist dann sehr schnell gegangen.
Ja, die Wohnung ist völlig unbewohnbar und in dieser Nacht floss Heizöl, flossen Fäkalien, flossen Waschmaschinen, Autos etc. durch die Innenstadt von Schrobenhausen. Ein Horrorszenario, wie mir viele Leute gestern erzählten. Aber auch Markus Pieler hat noch Glück gehabt im Vergleich zu der Frau, die in ihrem Keller ertrunken ist, wie mir Monika Schroll berichtet hat.
Wie das passiert ist, sie wollten wohl sie und ihr Mann im Keller noch was hochholen. Und der Mann ging dann die Treppen schon vor. Und in dem Moment ist anscheinend der Damm hier irgendwo gebrochen. Und durch diese Gewalt sind die Fenster geborsten. Und der Druck war so groß, dass der Keller gleich unter Wasser stand. Und sie konnte die Tür dann nicht mehr aufmachen.
Ja, es ist großer Unmut über die Politik hier in Schrobenhausen, mit wem man auch spricht. Und Fritz Straub, auch ein Gastwirt, sagte mir dazu:
Das kann man laut sagen. Landrat total versorgt. Mit Katastrophenschutz, mit der Meldung, die Nachbarlandkreise haben schon Vormittag Katastrophenschutz gegeben. Und unser Landrat erst am Abend um 7. Und das war viel zu spät. Also Politik total versorgt.
Das sind also Stimmen, die wir hier im Ort gehört haben. Stimmen, die meine Kollegin Eva-Maria Götz gesammelt hat. Und wenn ich mich hier umschaue im Saal, dann habe ich jetzt hier, während wir diese Stimmen auch hier gehört haben, im Gemeindesaal St. Jakob, habe ich einige gesehen, die genickt haben. Das heißt, man sieht, es gibt etliche der Bewohnerinnen, der Anwohner hier, denen es ähnlich gegangen ist, die vielleicht auch eine ähnliche Meinung vertreten. Und wir wollen das gleich hier weiter vertiefen in der Agenda. Hier im Deutschlandfunk, nach der Flut ist vor der Flut, wie sich bedrohte Orte auf das nächste Hochwasser vorbereiten. Und Sie können sich gerne auch beteiligen. Sie können uns gerne anrufen. 00800 4464 4464 ist unsere kostenfreie Telefonnummer. Oder Sie können uns eine E-Mail schreiben an agenda@deutschlandfunk.de. Leben Sie zum Beispiel auch in einer Gegend, die vom Hochwasser betroffen ist? Wie wird das Thema dort diskutiert? Darüber reden wir gleich weiter. Was ist möglich beim Thema Hochwasserschutz? Gleich nach den Nachrichten hier im Deutschlandfunk in der Agenda. Agenda im Deutschlandfunk. Nach der Flut ist vor der Flut, wie sich bedrohte Orte auf das nächste Hochwasser vorbereiten. Das ist unser Thema heute hier im Deutschlandfunk an diesem Mittwochvormittag. Und wir senden nicht aus unserem Studio in Köln, sondern live aus dem Gemeindesaal St. Jakob in Schrobenhausen in Oberbayern. Ich habe eben schon gesagt, ziemlich genau auf halber Strecke zwischen Augsburg und Ingolstadt. Und wir senden aus Schrobenhausen, denn dieser Ort, der hat im Juni wirklich einen katastrophalen Zustand erlebt. Hier ist innerhalb weniger Stunden das Wasser so schnell und so zerstörerisch angestiegen, wie es sich wohl niemand vorstellen konnte. Der Ort war betroffen von den Überschwemmungen in Süddeutschland Anfang Juni. Folge von Starkregen, eine ähnliche Lage, wie wir sie auch jetzt in Österreich und in Tschechien oder Polen sehen. Und wir wollen jetzt hier darüber sprechen, was beim Thema Hochwasserschutz möglich ist, was gemacht werden muss. Wir haben eben schon ein bisschen gehört, dass möglicherweise jetzt auch eine neue Dringlichkeit gesehen wird, sowohl bei den Bürgerinnen und Bürgern, aber auch vor allem in der Politik, dass man wirklich etwas tun muss, damit sich so eine Lage, wie man sie hier im Juni gehabt hat, eben nicht wiederholt. Und wenn wir beim Thema Hochwasserschutz sind, dann sind wir natürlich auch beim Landrat, Peter von der Grün, Landrat hier im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. Hochwasserschutz ist natürlich ein ganz wesentliches Thema, das hat man jetzt gesehen. Es gibt, um das mal kurz zu differenzieren, es gibt eben den technischen Hochwasserschutz, das heißt, man baut Mauern, Dämme, Ähnliches, möglicherweise auch Rückhaltebecken. Es gibt dagegen auch den natürlichen Hochwasserschutz, das heißt, man nutzt alte Auen, alte Arme eines Flusses. Hier in Schrobenhausen, hier war es die Paar. Das ist ein Zufluss zur Donau und das ist eben der Fluss, der hier über die Ufer getreten ist. Beim Thema Hochwasserschutz, ich habe jetzt gerade differenziert, technischer, natürlicher Hochwasserschutz. Was ist das, worauf Sie setzen?
Das eine geht nicht ohne das andere. Darf ich zunächst noch den Vorhalt richtigstellen von vorhin?
Oder kommt das? Das würde ich jetzt gerne, ja, oder das können wir gerne machen. Dann muss ich nur ganz kurz vorausschicken, dass wir hier eben Stimmen gehört haben von Bürgerinnen und Bürgern aus Schrobenhausen. Unter anderem haben wir gehört, dass der Politik Versagen vorgeworfen wurde. Herr von der Grün als Landrat, das wollten Sie nicht so stehen lassen?
Nein, das kann ich natürlich nicht so stehen lassen. Da muss man schon ein bisschen unterscheiden.
Es geht ja letztlich darum, wie sind die Warnungen vor Ort gewesen und die Vorbereitungsarbeiten. Auch wir haben schon am Vormittag den berühmten Artikel 15, das ist die Vorstufe vom K-Fall, vom Katastrophenfall, ausgerufen. Wir haben einen örtlichen Einsatzleiter bestellt. Wir haben diese ganze Maschinerie in Gang gesetzt mit den Warnungen. Wir hatten ja in der Hochzeit über 4000 Einsatzkräfte auch vor Ort, die wirklich Unglaubliches geleistet haben. An der Stelle auch nochmal Hut ab und ein großes Dankeschön. Das war der Wahnsinn, wie man hier in Bayern sagt. Und in der Tat war es so, dass dann die Warnungen per Lautsprecher, per Nina-App rausgegangen sind. Wir haben schon festgestellt, aufgrund der Rückmeldungen, und das nehmen wir sehr ernst, das ist nicht überall angekommen. Also da haben wir tatsächlich auch Luft nach oben für die Vorbereitung auf das nächste Hochwasser, weil, wie Sie richtig sagen, das wird kommen. Wir haben ja hier auch ganz neue Kategorien und diese Begriffe, Josef Blöckel hat es richtig gesagt, es war kein 100-jährliches, was der Standard ist, plus Klimazuschlag. Deswegen überrechnet das Wasserwirtschaftsamt auch gerade die Analysen und wahrscheinlich müssen die Planungen auch angepasst werden, weil die bisherigen Planungen so nicht gereicht hätten. Also wir hatten hier einfach die Besonderheit nochmal für alle, dass die Paar mit der Weilach zusammen, dass diese Scheitelwellen sich überlagert haben. Dann kam noch das Oberflächenwasser hinzu und das Wasserwirtschaftsamt ist völlig überrascht gewesen. Die Prognosen haben da nicht gestimmt, wie Sie richtig vorhin gesagt haben. Man wurde innerhalb von Stunden dann auch überrollt, im wahrsten Sinne des Wortes, von den Wassermassen.
Am Warnsystem muss also gearbeitet werden, das höre ich bei Ihnen raus. In der Situation selbst, der Katastrophenschutz, das hört man aber auch immer wieder, der hat dann funktioniert. Also die Feuerwehr, die hier dann hier im Einsatz war, auch die ehrenamtlichen Helfer. Man hört wirklich von vielen Leuten hier im Ort auch, dass es eine unglaubliche Solidarität dann gegeben hat und in der Katastrophensituation selbst wahrscheinlich eben wirklich ein gutes Miteinander und ein Katastrophenschutz, der funktioniert hat. Aber was ich, glaube ich, auch rausgehört habe eben ist, Stichwort, die Politik hat versagt, ist dann, mit Blick auf den Hochwasserschutz, der vielleicht schon früher hätte implementiert werden müssen hier.
Die Frage müsste man sich stellen, wie schaffen wir es, diesen Hochwasserschutz dann jetzt endlich mal umzusetzen? Und da sind wir halt leider in Deutschland noch nicht so weit mit Entbürokratisierung, was wir alle uns wünschen. Wir haben Planfeststellungsverfahren, die lange dauern. Wir haben mögliche Klageverfahren. Wir haben Einwendungen, die möglicherweise zu Enteignungsverfahren führen. All das kostet Zeit, die wir nicht haben. Und deswegen sind wir, da kommt dann auch mein Kollege Albert Gürtner mit ins Spiel, als Kommunen hier an der Paar zusammengekommen und haben gesagt, wir müssen an den Freistaat Bayern herantreten und andere Wege suchen, neue Wege denken. Und da zählt der technische Hochwasserschutz genauso dazu wie der natürliche, den Sie vorhin angesprochen haben.
Genau, der technische und der natürliche. Wenn man sich hier in Schrobenhausen umguckt oder wenn man allein die Karte betrachtet, da muss man vielleicht ganz kurz erklären zu der Situation in Schrobenhausen. Hier gibt es einen alten Kanal, der vor 150 Jahren angelegt wurde für eine Firma. Es gibt aber auch noch den alten meandernden Fluss. Das heißt, der ist aber abgeschnitten. Das heißt, jetzt geht im Grunde das Wasser durch diesen Kanal. Da werden jetzt viele wahrscheinlich sagen, das ließe sich doch relativ schnell beheben, indem man die alten Auen im Grunde wieder renaturiert und indem man sozusagen diesen Kanal wieder abschneidet und eben die alte Paar nutzt, in der ja unfassbare Mengen an Wasser zurückgehalten werden könnten in so einer akuten Situation.
Genau das ist auch in dem Maßnahmenpaket mit drin, das jetzt im Planfeststellungsverfahren ist, nämlich als erste Maßnahme, auch als Ausgleichsmaßnahme für den technischen Hochwasserschutz. Wenn man den jetzt herausnehmen würde, ich weiß, da gibt es ja viele, die sagen, man könnte doch da jetzt schon mal den Damm öffnen oder was auch immer. Das geht laut Wasserwirtschaftsamt deswegen nicht, weil man da ein neues Verfahren bräuchte. Das würde wieder zu einer Verzögerung führen. Und deswegen sind wir der Ansicht, auch das Wasserwirtschaftsamt, wir müssen das Paket jetzt schnellstmöglich schnüren und zu Ende bringen, weil dann kommt genau diese Maßnahme, von der wir uns auch viel erhoffen.
Sagt Peter von der Grünen, der Landrat. Und dann gehe ich ein paar Schritte weiter zu Markus Bartholomä von der Bürgerinitiative hier. Sie haben jetzt gerade gehört, im Grunde gäbe es eine Maßnahme, die auch schnell umsetzbar wäre. Man bräuchte ein paar Bagger, die dann den alten Flussverlauf sozusagen wieder bewässern. Können Sie nachvollziehen, dass es dann trotzdem so lange dauert, weil man dafür ein ganz neues Verfahren braucht oder weil es jetzt eben in diesem laufenden Verfahren jedenfalls nur ein Baustein ist?
Ich verstehe die Erklärung schon, aber nachvollziehen kann ich es deswegen nicht. Also natürlich kann es sein, dass aus verfahrensrechtlichen Gründen das so und so ist. Aber ich weiß nicht, wer sich dann nächstes Jahr hinstellen will. Ja, aus verfahrensrechtlichen Gründen konnten wir das jetzt noch nicht machen, weil sonst hätten wir alles später machen. Also ich denke schon, auch in einem Rechtsstaat sollte die Vernunft regieren. Also wenn ich eine vernünftige Lösung habe und keiner hat was dagegen, warum soll ich die denn dann nicht machen? Es gibt doch keinen Grund. Noch was zu der Bürokratie. Natürlich dauert manche Sachen lang. Und es ist auch gut, dass man gründlich vorgeht. Aber gründlich heißt nicht langsam. Also 14 Jahre, also 2007, 2024, das kann mir keiner erklären, dass das mit irgendwelchen Verfahren zu tun hat. Das ist einfach zu langsam gearbeitet. Also 5 Jahre würde ich mir noch eingehen lassen, aber dieser Zeitraum ist einfach viel zu lang.
Ist es bei Ihnen so, dass Sie jetzt auch tatsächlich oder dass Sie hier im Ort in Ihrer Bürgerinitiative zum Beispiel auch einfach mitbekommen, wir haben diese Zeit nicht, weil möglicherweise das nächste Starkregenereignis im nächsten Sommer wiederkommt?
Ja, natürlich. Ich meine, es war ja jetzt schon so, es war jetzt Südostbayern. Das war nicht klar, wo diese Wolke hängen bleiben. Es hätte genauso gut, was weiß ich, irgendjemand in China hustet und dann wäre es ein bisschen links gewesen bei uns. Also es ist ja nicht so, dass die Wahrscheinlichkeit bedeutet ja nicht, dass wir jetzt die nächsten 100 Jahre Ruhe haben. Das kann jederzeit wieder passieren.
Herr von der Grün, Sie werden wahrscheinlich auf die Rechtssicherheit verweisen, die Sie natürlich in einem Verfahren brauchen, aber Sie können auch wahrscheinlich verstehen, dass es hier diesen Frust gibt.
Ich bin völlig beim Herrn Bartholomä. Es ist halt nun mal so, dass gerade nicht alle damit einverstanden sind. Die Einwendungen sind da, die Klageandrohungen auch. Und deswegen ist in Deutschland halt mal so, dass ein wasserrechtliches Verfahren notwendig ist, wenn der Abfluss eines Flusses geändert wird. Weil es kann ja auch sein, und deswegen ist es nicht nur formalistisch, sondern hat auch seinen tieferen Sinn, wenn ich den Abfluss am Paarkanal ändere, dann besteht halt nun mal die Gefahr, und deswegen muss es geprüft werden. Das, mehr sage ich ja gar nicht, so ist die Rechtslage, habe ich nicht gemacht. Wir müssen nur vollziehen als Landratsämter und das richtig und im Sinne der Bürger, dass ein Dritter, der auch ein Eigentum hat, der irgendwo ein Haus hat, der irgendwo lebt, geschädigt werden kann. Und genau das soll so durch so ein wasserrechtliches Verfahren verhindert werden. Deswegen kann jetzt ein Landrat, weder ich noch der Kollege Gürtner, hergehen und sagen, wir stellen jetzt da mal einen Bagger hin und dann lassen wir das rauslaufen, weil die Gefahr für Anlieger natürlich dann viel zu groß wäre, ohne es vorher geprüft zu haben.
Und das heißt, Anlieger sind jetzt schon da, die Ihnen möglicherweise Klagen androhen?
Genau so ist es.
Sie haben jetzt Herrn Gürtner angesprochen, der Landrat im benachbarten Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm ist. Sie haben natürlich auch eine ähnliche Situation bei sich im Landkreis erlebt. Ich habe eben erzählt, dass auch ein Feuerwehrmann im Einsatz bei Ihnen im Landkreis ums Leben gekommen ist. Sie haben sich jetzt aber auch im Grunde darauf verständigt, dass Sie hier interkommunal zusammenarbeiten wollen. Dass Sie zum Beispiel mit dem Nachbarlandkreis zusammen einen Hochwasserschutz entwickeln wollen. Was genau bedeutet das?
Ja, bisher ist der Hochwasserschutz ja mehr auf den technischen Hochwasserschutz fixiert gewesen. Die Wasserwirtschaftsämter haben sie auf die bewohnten Gebiete beschränkt, dass die Flüsse oder Bäche kanalisiert werden und durchlaufen. Und da ist natürlich das Problem, durch diesen Durchfluss darf natürlich kein Unterlieger benachteiligt werden, dadurch auch die langen Planungsverfahren. Grundstückseigentümer spielen nicht mit. Das ist immer ein Thema, das sehr lang dauert. Wir wollen jetzt einen neuen Ansatz machen. Wir wollen praktisch versuchen, das Wasser bereits in der Fläche zusammenzubringen, zurückzuhalten. Da haben wir jetzt praktisch eine Arbeitsgemeinschaft der Anlieger an der Paar zwischen Landkreis Pfaffenhofen, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, also Schrobenhausener Land. Ich bin jetzt in der nächsten Bürgermeisterdienstbesprechung auch in Eichach, habe bereits mit dem Landrat von Eichach besprochen, dass die auch mitmachen, dass man den Bürgermeister in Eichach, die Oberliga, mit motiviert mitzumachen. Solidarität, also solidarischer Hochwasserschutz von der Quelle praktisch bis zur Mündung in die Donau, dass alle Paaranlieger, alle Gemeinden mitmachen und versuchen, mit Maßnahmen in der Fläche das Wasser zurückzuhalten, um diese Welle, die damals gekommen ist, schon im Vorfeld zu brechen, dass diese riesigen Wassermassen gar nicht mehr herkommen. Da haben wir natürlich auch die Schwierigkeit, wenn wir wieder Planfeststellungsverfahren brauchen, dauert das 5, 6 und wenn Klagen kommen, 7, 8, 9, 10 und noch länger Jahre. Und wir versuchen das jetzt mit Unterstützung der großen Politik. Ich habe Kontakt mit Minister Rosen Söder, mit der Landwirtschaftsministerin, mit Umweltminister, dass man über ein Reallabor diese Planungsvorläufe umgehen können. Im Prinzip ein Testumfeld schaffen wir, wo dann dieser Hochwasserschutz in der Fläche getestet wird und da auch nicht die langen Planungsvorlaufzeiten da sind.
Sie wollen zeigen, was im Hochwasserschutz möglich ist. So habe ich Sie zitiert gelesen. Und Sie haben jetzt Eichach angesprochen. Das ist dann am Oberlauf der Paar. Dann kommt Schrobenhausen, Reichertshofen, dann noch weiter in Richtung Donau. Und wenn man jetzt das tatsächlich so verfolgt, wie Sie das jetzt eigentlich anstreben, dass man zusammenarbeitet, dann müssten Sie doch eigentlich auf so eine Maßnahme, wie die hier in Schrobenhausen möglich wäre, man verwässert wieder den alten Lauf, müssten Sie doch eigentlich absolut dahinter stehen, dass Sie sagen, schnell, mach das, weil Sie am Ende natürlich auch davon profitieren.
Ja, logisch, es profitiert jeder davon. Also bis zum Letzten und am Letzten beißen meistens die Hunde. Da ist darauf angewiesen, dass die Ersten auch was machen. Und klar, es geht nur gemeinsam, dass man im Landkreis Pfaffenhofen, im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen und auch im Landkreis Eichach und vielleicht sogar noch im Landkreis Landsberg, wo die Paar entspringt, dass man da mit Maßnahmen gemeinsam alle Bürgermeister regierungsbezirkübergreifend zusammenarbeiten, um das Wasser in der Fläche zurückzuhalten.
Und das dann möglichst naturnah, wenn ich das hier auch richtig verstanden habe, und eben nach dem Motto nicht kanalisieren und einfach das Wasser möglichst wegschießen lassen und dann hat der Nächste das Problem, sondern hier soll zusammengearbeitet werden. An der Stelle würde ich gerne Jörn Birkmann mit in die Runde holen. Er ist uns zugeschaltet, er ist nicht hier in Schrobenhausen im Gemeindesaal, er ist uns zugeschaltet aus Stuttgart. Er ist dort an der Uni Stuttgart Professor für Raum- und Umweltplanung und er ist Leiter des Instituts für Raumordnung und Entwicklungsplanung. Und Herr Birkmann, Sie haben jetzt zugehört hier bei unserer Sendung bisher. Wenn Sie hören, hier wird zusammengearbeitet zwischen den Kommunen, damit eben nicht einfach das Problem an den nächsten Landkreis, an den nächsten Ort weitergegeben wird. Ist das im Grunde das, was man braucht im Hochwasserschutz?
Ja, man braucht sicherlich die Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden. Das ist sehr gut. Auch dieser Hinweis Reallabor ist sicherlich praktisch und auch hilfreich, weil man damit natürlich auch irgendwo Modellcharakter für andere Kreise nochmal erzeugt und vielleicht auch Regelungen treffen kann, egal ob beim Emissionsschutz oder bei anderen Prozessen, wo man bestimmte Ausnahmeregelungen auch vielleicht schneller ziehen kann. Eine gewisse Herausforderung ist natürlich schon, dass wir wahrscheinlich nicht alleine das Wasser aus den Städten damit halten können, dass wir im Grunde diese Retentionsräume oder Deichrückverlegung nur brauchen, sondern ich glaube, man muss auch darüber nachdenken, was müssen wir in der kommunalen Bauleitplanung ändern. Es wurde ja auch gesagt, dass zum Beispiel Heizöl durch die Straßen geflossen ist. Da muss man natürlich auch die Frage stellen, kann man hier nicht als Kommune bestimmte Bauabschnitte dann auch wirklich davor vorsehen, dass diese Heizöl- oder Heizungssysteme solche Art von Schäden nicht mehr zulassen. Aber dieser solidarische Hochwasserschutz ist sicherlich wichtig. Es geht nicht nur allein um irgendwie die Berechnung von HQ-100-Werten, sondern es geht natürlich auch darum zu fragen, was kann in einem Flusseinzugsgebiet gemeinsam auch geschaffen werden. Und Planungszeiträume sind das eine, die Akzeptanz beim Bürger ist sicherlich das zweite.
Um den Begriff einmal noch zu erklären, HQ-100 haben Sie jetzt genannt, HQ-100 oder HQ-200, das sind die berechneten Höchstwerte, Maximalwerte für ein 100-jährliches oder 200-jährliches Hochwasser. Die wurden hier in Schrobenhausen tatsächlich ja überschritten. Das war Anfang Juni der Fall. Wenn man auf den Hochwasserschutz ganz allgemein guckt, wir wollen ja heute auch fragen, wie sich bedrohte Orte auf das nächste Hochwasser vorbereiten. Herr Birkmann, muss man da auch wirklich sehr genau auf die Gegebenheiten schauen? Wir haben jetzt hier in Schrobenhausen darüber gesprochen. Hier gäbe es eigentlich zum Beispiel einen alten Flussverlauf, den man wieder bewässern könnte, den man wieder anschließen könnte. Ansonsten ist das hier eine Gegend, die vergleichsweise flach ist. Anders ist es jetzt zum Beispiel, wenn wir nach Österreich schauen, in die Alpen oder auch, Sie haben sich insbesondere mit dem Ahr-Hochwasser auch sehr beschäftigt. Das ist dann sozusagen ein Mittelgebirgsfluss. Muss man da sehr differenziert auch schauen, um welchen Hochwasserschutz geht es je nach Ort?
Ja, sicherlich spielt die Topografie auch eine wichtige Rolle. Wenn man über die Frage nachdenkt, hat man Möglichkeiten, Siedlungsbereiche auch zu verlegen? Wo hat man Möglichkeiten, Retentionsräume zu schaffen? Was man aber sicherlich, egal ob in Schrobenhausen, in Wien oder auch an der Ahr sagen kann, man muss sicherlich eben mehrere Karten ziehen. Dazu gehört eben, wie Sie das ja auch schon diskutiert haben, der technische und naturliche Hochwasserschutz. Die Renaturierung oder Reaktivierung alter Flussläufe ist sicherlich günstig, wenn da jetzt nicht allzu viele Häuser stehen, die dann Wasser im Keller haben werden. Aber man muss sich eben auch davon verabschieden, dass die alten Karten, wie zum Beispiel auch die alten Bemessungsgrundlagen, hinreichend sind. Und bei 10 Millionen Euro Schäden scheint mir das doch auch so. Schrobenhausen ist jetzt nicht München, aber natürlich das Münchner in Anführungszeichen Umland. von Stuttgart aus gesehen, ist es natürlich schon wichtig, dass man da auch zukünftig in die Vorsorge investiert. Und das kann natürlich dann auch heißen, dass man relativ schnell diese Entlastungsmöglichkeiten schafft, gerade wenn dieser alte Flusslauf zur Verfügung steht. Und sonst natürlich auch eben gucken, wo habe ich denn Zugriffsrecht? Also wo hat eine Kommune vielleicht auch Flächen oder ein Landwirt ist bereit, was zu machen? Und da sind sicherlich so Ansätze wichtig, dass man eben nicht den ganz, ganz großen Wurf dann irgendwie nach 20 Jahren startet, sondern auch wirklich anfängt. Und letzter Punkt vielleicht noch, natürlich kann man die Kirche nicht verlegen und eine Altstadt nicht abreißen, das macht keinen Sinn. Aber muss ich schon fragen, wir müssen zukünftig Kindergärten, Altenheime und Krankenhäuser in solchen Bereichen bauen, die potenziell von so einem Hochwasser oder Starkregen getroffen werden können. Und da muss man eben auch sagen, man muss ein bisschen weggehen von der Vorstellung, unser Ort wird immer trocken sein. Das ist für viele Bereiche in Deutschland oder Österreich heute keine ganz sinnvolle Ausrichtung mehr.
Sagt Jörn Birkmann, Professor für Raum- und Umweltplanung an der Uni Stuttgart. Und ja, Sie haben es gerade angesprochen, Herr Birkmann, eine Altstadt kann man nicht verlegen. Wenn man hier unterwegs ist, dann sieht man, hier sind eben historische Gebäude. Hier gibt es die historische Stadtmauer rund um diese ovale Altstadt. Natürlich wird sich diese Stadt nicht verlegen lassen. Man kann aber zum Beispiel ja beim Wiederaufbau dann tatsächlich ein bisschen anders planen. Wenn man daran denkt, zumindest die Gebäude, die näher an der Paar liegen, anders wieder aufzubauen. Passiert das schon oder wird jetzt im Grunde eigentlich genauso wieder aufgebaut, wie bisher gebaut war, Herr von der Grünen, Landrat?
Da bräuchten wir jetzt einen Bürgermeister, der leider nicht da ist. Also ich glaube, das hat die Stadt schon auf dem Schirm. Ich habe mich gestern mit ihm auch nochmal ausgetauscht. Und kommunale Bauleitplanung liegt halt nun mal bei der Stadt. Und ich glaube, das Problem ist ganz woanders. Wir müssen generell achten darauf, dass wir weniger Flächen versiegeln, dass die Flüsse wieder mehr Platz bekommen. Und der Freistaat Bayern muss auch zum Umdenken kommen. Er stützt sich sehr auf diese Donaupolder-Strategie. Jetzt haben wir im Landkreis auch tatsächlich den ersten Flutpolder an der Donau, nämlich in Riedensheim, in Marktrennershofen, wo ich jetzt wohne seit einigen Jahren. Und wir sagen seit mindestens 10 Jahren, weil ich selber damals die Bürgerinitiative geleitet habe, vor 10 Jahren, weil sie nämlich im gleichen Ort nochmal einen machen wollten, konzentriert euch doch lieber mal auf die Zuflüsse. Die lokalen Starkregenereignisse nehmen zu. Bei uns im Landkreis in Ehekirchen, erst vor ein paar Tagen, da helfen die Polder gar nichts. Auch der Polder in Riedensheim war in unserem Katastrophenhochwasser Anfang Juni nicht aktiviert, weil die 2200 Kubikmeter pro Sekunde eben nicht erreicht waren. Also der hat uns gar nichts gebracht. Da werden Millionen und Milliarden reingesteckt. Stattdessen wäre es viel wichtiger, dezentral in den Zuflüssen, in den Orten was zu machen.
Da würde ich gerne nochmal anknüpfen. Es sind vielleicht auch die großen Flüsse bisher zu sehr im Fokus der Hochwasserplanung. Matthias Petri, Sie sind der Lokalredakteur hier für den Donaukurier. Bei Ihrer Zeitung steckt die Donau im Namen schon. Das ist, also der Donaukurier erscheint in der ganzen Region hier. Ist es so aus Ihrer Sicht tatsächlich, dass eben solche vergleichsweise kleinen Zuflüsse wie die Paar einfach nicht auf dem Schirm waren?
Es ist ein Riesenthema. Also es heißt ja mal in Schrobenhausen, sei in den letzten 30 Jahren nichts passiert. Das stimmt natürlich nicht. Es sind in den 90er Jahren unter dem Bürgermeister Plöckl jede Menge kleine Maßnahmen ergriffen worden, genau an diesen Zuflüssen. Es gibt zum Beispiel diesen langen Wiesbach, da hat man ein Regenrückhaltebecken gebaut und das hat funktioniert. An der Weilach, das ist ein anderer Zufluss, das ist auch so ein kleines Bächlein, das normalerweise 1,50 Meter, 2 Meter breit ist und diesmal praktisch so breit war wie der Rhein in Köln. 40, 50, 80 Meter oder noch breiter. Da ist man gerade dran und fängt jetzt aber erst an, diese Maßnahmen zu ergreifen. Das geht alles jetzt los. Und das ist natürlich die Kritik, die Leserinnen und Leser uns ständig, die uns anrufen und ständig widerspiegeln. Es geht zu langsam. Und wieso jetzt erst?
Und schaut auch auf uns vor Ort und eben auch nicht nur an die großen Flüsse. Das gebe ich gerne nochmal an Herrn Birkmann weiter, der uns zugeschaltet ist. Herr Birkmann, Sie haben sich mit der A beschäftigt. Ich habe es eben angesprochen. Sind die großen Flüsse, also in dem Fall die A ist es nicht, aber sind sonst Rhein, Donau, Elbe, sind das die Flüsse, die im Fokus sind, zu sehr beim Hochwasserschutz?
Ja, zumindest haben wir da natürlich Strukturen, auch Frühwarnsysteme, die sicherlich mehrere Stunden vorher oder fast Tage vorher im Grunde auch Warnungen auslösen können. Also da haben wir eine andere Situation als bei diesen Gewässern zweiter und dritter Ordnung, also bei mittleren und kleineren Gewässern. Die A zählt ja auch zu einem kleineren Gewässer und da, wie das ja auch dargestellt wurde, hat man schon das Problem, geringere Frühwarnzeit oftmals und natürlich auch eine geringere Vorsorge beziehungsweise Das war nicht so auf dem Radar, das war primär natürlich immer die Diskussion 90er Jahre. Wir haben die großen Flusssysteme, internationale Kommissionen, wir müssen dort angehen oder stark werden, weil das große Bereiche, große Städte treffen kann. Die Polderdiskussion in Bayern ist natürlich auch ein spannender Punkt. Man hat in Bayern, glaube ich, sehr stark auf große Polder gesetzt oder überhaupt große Anlagen. Das ist in Baden-Württemberg ein bisschen anders, in einigen Bundesländern. Aber es ist natürlich auch eine Herausforderung, weil eine Gemeinde vielfach eben auch mit kleineren Flüssen durchzogen ist oder bestimmte kleinere Bäche. Und da muss man natürlich dann auch die Frage stellen, was kann man dann auf der einen Seite für die für das schadfreie Ableiten der Hochwasser- oder Starkregenereignisse leisten. Aber wie kann man natürlich auch absichern, dass eine Gemeinde noch irgendwo Baugebiete hat und Infrastruktur erweitern kann?
Weil Sie jetzt die unterschiedlichen Flussgrößen ansprechen und die Zuständigkeiten. Das heißt, im Grunde sieht man auch daran ganz gut, dass es ganz unterschiedliche Zuständigkeiten gibt, von der Landesebene bis hin zur Kommune. Ist das, wenn ich jetzt nochmal an Albert Gürtner die Frage weitergeben kann, kurz vor unseren Nachrichten, ist das auch ein Problem, dass Sie im Grunde immer in der Abstimmung sein müssen? Die Polderdiskussion hier in Bayern ist ein Landesthema. Sie sind aber als Landrat vor Ort zuständig für zum Beispiel so einen Zufluss wie die Paar. Muss das alles erstmal koordiniert werden?
Ja, im Prinzip sind die Wasserwirtschaftsämter zuständig. Und da ist das Problem an der Paar. Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt, Wasserwirtschaftsamt Donauwörth, Wasserwirtschaftsamt oder Regionalplanung Schwaben, Regierungsbezirk Oberbayern. Man hat immer sehr lokal geschaut. Und wir haben jetzt den Ansatz im Prinzip, übergreifend einen Fluss ganzheitlich zu betrachten, damit wir da eine Lösung bekommen. Und da sind auch die entsprechenden Ämter und Regierungsbezirke mit integriert und mit dabei. Und da versuchen wir im Prinzip ein Musterprojekt aufzusetzen, übergreifend einen kompletten Flusslauf anzuschauen und da entsprechend Maßnahmen zu ergreifen, um das Hochwasser in der Fläche zurückzuhalten, zusätzlich zum technischen Hochwasserschutz.
Sowohl mit technischem als auch natürlichem Hochwasserschutz, mit Retentionsflächen zum Beispiel, wie ich jetzt gehört habe. Genau, das war Albert Gürtner von den Freien Wählern, er ist Landrat in Pfaffenhofen an der Ilm. Und wir reden gleich nach den Nachrichten weiter hier über unser Thema in der Agenda. Nach der Flut ist vor der Flut, wie sich bedrohte Orte auf das nächste Hochwasser vorbereiten. Wir wollen auch hier noch genauer schauen, wie jetzt der Stand der Planungen ist, wie Vorbereitung jetzt aktuell funktioniert oder der Hochwasserschutz und möglicherweise auch dann im Katastrophenfall der Katastrophenschutz jetzt funktioniert. Sie können sich gerne weiter beteiligen. 00800 4464 4464 ist unsere Telefonnummer oder Sie können uns eine E-Mail schreiben an agenda@deutschlandfunk.de.
Deutschlandfunk Agenda.
Und diese Agenda senden wir live aus Schrobenhausen, einem Ort in Oberbayern, rund 20.000 Einwohner, hier aus dem Gemeindesaal St. Jakob. Der Ort war im Juni betroffen von den schweren Überflutungen, ähnlich wie wir sie derzeit auch in Österreich, in Tschechien, in Polen oder jetzt auch an der Elbe sehen. Wir haben es gerade in den Nachrichten gehört. Und wir wollen hier darüber sprechen, was man lernt aus der Flut und wie man sich auf das möglicherweise nächste Hochwasser vorbereiten kann. Nach der Flut ist vor der Flut, wie sich bedrohte Orte auf das nächste Hochwasser vorbereiten, unser Thema in der Agenda. Und Sie können sich gerne beteiligen. Sie können uns anrufen 00800 4464 4464. Unsere kostenfreie Telefonnummer oder Sie können uns eine E-Mail schreiben an agenda@deutschlandfunk.de. Und in der Vorbereitung zu dieser Sendung habe ich oft gelesen, die Vorbereitungs- oder Hochwasserschutzmaßnahmen, klar, die kosten hunderte Millionen, die Schäden am Ende, die kosten oft Milliarden. Und hier, es war eben die Zahl 10 Millionen genannt, hier habe ich eben von Matthias Petri vom Donaukurier Lokalredakteur erfahren, sind es ungefähr etwa auch an die 100 Millionen, die hier an Schäden entstanden sind.
Ganz genau weiß man es natürlich nicht, weil wahnsinnig viele Leute sich nicht versichern konnten, weil die im Hochwasserbereich leben und keine Versicherung bekommen. Die Schätzungen gehen locker Richtung 100 Millionen. Und das ist genau das Problem von vielen Einzelpersonen, dass die jetzt sagen, wie soll ich jetzt 80, 100.000 Euro investieren, wenn doch ich nicht weiß, ob nächste Woche nicht wieder sowas nochmal passieren kann. Und das macht diese Unsicherheit. Und natürlich sagen ganz viele Leute, verdammt nochmal, der Hochwasserschutz hätte vielleicht 10, 15, 20 Millionen gekostet. Die Schäden sind 100 Millionen, das passt doch nicht zusammen. Da ist doch dieses Geld für den Hochwasserschutz des Peanuts gegen das, was bei sowas an Schaden entsteht.
Hochwasserschutz ist am Ende günstiger und wahrscheinlich jemand, der bestens aus eigener Erfahrung erzählen kann, was eben Hochwasser anrichten kann und wie teuer es dann auch werden kann, ist Markus Bartholomä von der Bürgerinitiative. Denn Sie gehören zu den unmittelbar Betroffenen. Sie wohnen hier in der Altstadt von Schrobenhausen und Sie haben mir vor der Sendung Ihr Haus gezeigt, im Grunde im Rohbauzustand mehr oder weniger. Das heißt, ja, wo stehen Sie jetzt im Moment und ja, was hat das Hochwasser bei Ihnen persönlich sozusagen angerichtet konkret?
Ja, also in Zahl kann ich Ihnen noch gar nicht sagen, weil wir sind noch mitten in den Planungen. Wir sind jetzt einigermaßen fertig mit Aufräumen und Trocknen. Das heißt, jetzt können wir planen, was können wir wieder aufbauen. Es ist auch nicht klar, was zahlt die Versicherung, was nicht. Das sind lauter so Geschichten. Ich war selber überrascht, was man eigentlich so hat in einer fünfköpfigen Familie, was dann auch verloren geht, was einem dann einfach irgendwann fehlt und merkt man, ah ja, das war ja im Keller. Das heißt, ich denke, es ist sehr schwierig, da eine Zahl drauf zu kleben. Ich denke mir, allein an den öffentlichen Gebäuden hier in Schrobenhausen ist schon so viel Schaden entstanden, dass sich da der Hochwasserschutz auf jeden Fall gelohnt hätte.
Sie haben mir vorher gesagt, Sie haben das große Glück gehabt oder haben das große Glück, dass Sie eben eine Versicherung hatten, was viele nicht haben, die jetzt tatsächlich existenziell ganz konkret bedroht sind oder zum Teil ihre Häuser verkaufen müssen. Das heißt, das würde ich gerne auch nochmal an Frau Specht weitergeben von der Caritas. Sie sprechen jetzt natürlich täglich mit den Menschen, die vom Hochwasser betroffen waren. Sind das wirklich denn die Schicksale, die Sie hier sehen, mit denen Sie zu tun haben, dass Menschen sagen, ich stehe im Grunde vor dem Nichts. Ich muss jetzt alles verkaufen.
Also das betrifft ja vor allem die Eigentümer. Da haben wir jetzt tatsächlich ein bisschen weniger Kontakt. Ja. Aber natürlich ist es so, wenn wir die Straßen abgehen, dann sehen wir das. Also dann sehen wir nicht nur in der Innenstadt, sondern auch umliegend in den Straßen, wie der Herr Bartholomä sagt, das ist Rohbauzustand. Das ist wirklich die Erdgeschosse. Da laufen die Bautrockner. Es ist Rohbau. Es ist nicht bewohnbar. Und es stinkt zum Teil noch nach Öl, ja, wo ich mich selber frage, wie kann man das stemmen? Also das ist für mich unvorstellbar, dass ich als Eigentümer das überhaupt auf die Reihe bekomme, das wieder zu investieren, um wieder das bewohnbar zu machen. Ja. Und natürlich, die Mieter sind stark betroffen, weil die ihr Hab und Gut verloren haben. Ja. Und die wirklich dann vor dem Nichts stehen und sagen, okay, ich habe einen Schaden von, was weiß ich, 20.000, 30.000 Euro. Also das ist wenig, ja, wenn man jetzt als Eigentümer spricht. Aber für Menschen, die aus wirklich Geringverdienerverhältnissen kommen, ist es existenziell total bedrohlich, ja.
Herr Petri.
Und für Eigentümer auch. Es gibt kein Kino mehr. Das Kino hat aufgeben müssen, weil die Sanierung zu teuer wäre. Es sind etliche Geschäftsleute, die aufgegeben haben, weil sich die Investitionen nicht mehr rechnen würden und nicht mehr refinanzieren ließen. Also es gibt hier schon einen Kahlschlag in dieser Stadt.
Das heißt, die Stadt wird auch nicht mehr so sein wie vorher?
Die Stadt wird nie wieder so sein, wie sie war.
Ich habe eben schon gesagt, der Hochwasserschutz kostet oft Millionen, die Folgen kosten Milliarden. Ich würde gerne noch diese eine Frage auch noch mal an Herrn Birkmann in Stuttgart, Professor für Raum- und Umweltplanung, weitergeben. Wir haben es hier gerade gehört. Jenseits natürlich von den ganz persönlichen Betroffenheiten, von den persönlichen Schicksalen. Es kostet einfach sehr viel. Kann man das so pauschal sagen? Hochwasserschutz am Ende ist günstiger als die Schäden?
Ja, das sehen wir vielfach. Die Frage ist natürlich, wer dann immer für den Hochwasserschutz zuständig ist. Ich glaube, da wäre es ein bisschen kurz gesprungen, nur zu sagen, das ist die öffentliche Hand. Natürlich kann man auch bei einem Bauantrag mal sagen, ihr müsst die Starkregengefahrenkarte und Hochwassergefahrenkarte zu Rate ziehen. Und wenn dann die Fenster im Keller nicht gegen Hochwasser geschützt sind, ist das natürlich auch ein gewisses Problem. Also ich glaube, da muss man Hochwasserschutz auch etwas breiter definieren, aber definitiv sehen wir, dass die Aufwendungen auch für die ökonomischen Schäden allein nach solchen Hochwasserereignissen, egal ob Ahrtal oder in Schrobenhausen, erheblich sind. Und man darf ja nicht vergessen, es sind nicht allein die ökonomischen Schäden. Auf der einen Seite gehen Dinge verloren, die man vielleicht gar nicht wiederherstellen kann. Aber es sind natürlich auch Ausfallzeiten, wenn jetzt bestimmte Schulen nicht funktionieren, bestimmte Bahnverbindungen nicht. Also man ist da wesentlich mit höheren Schäden und Verlusten betroffen als nur der rein ökonomische Schaden an einem physischen Gebäude.
Wir haben eben von Herrn Bartholomä, Anwohner hier in Schrobenhausen, gehört, was es eben bedeutet, was daran hängt im Haus. Er ist versichert in diesem Fall. Ist es denn so, weil Sie eben angesprochen haben, Herr Birkmann, dass man eigentlich anders wieder aufbauen müsste in vielen Fällen, dass man vielleicht auch Häuser, wo das möglich ist, verlegen kann, aber vielleicht auch Häuser dann tatsächlich anders baut, das Erdgeschoss vielleicht als Garage eher nutzt als Wohnraum. Ist es so, dass die Versicherungen den Wiederaufbau einfach so 1:1 bezahlen oder zahlen die Versicherungen dann möglicherweise auch die Anpassungen an die Klimafolgen, an Hochwasserschutz?
Das ist eine aktuelle Diskussion innerhalb der Gesamtversicherer oder innerhalb der deutschen Versicherer. In Teilen ist es natürlich so, wenn die Schadenssumme erheblich ist und das ist primär ein Rückver- oder ein Erstversicherer, dann ist es natürlich auch schwierig, wenn dann die Forderung besteht, plötzlich den Hochwasserschutz da erheblich mitzufinanzieren. Also wir haben im Ahrtal oder auch bei anderen Sachen Dresdner Wiederaufbau natürlich auch gesehen, dass bestimmte Versicherungen es abgelehnt haben, hochwassersichere Kellerscheiben zu übernehmen, selbst wenn dort eine Ölheizung stand. Das macht dann natürlich ziemlich wenig Sinn. Aber man muss da eben so eine Kombination oder muss auch noch stärker davor gehen. Und wir haben natürlich auch viele Bereiche oder einige Bereiche an Flüssen, wo eben kein Versicherungsschutz mehr besteht, also die Elementarschadensversicherung nicht gegeben wird. Da muss man natürlich dann auch Fragen stellen, wie kann man das besser regeln? Und auch bei den öffentlichen Infrastrukturen, die sind meistens nicht versichert, macht es natürlich wenig Sinn, nur den Schaden zu beheben, sondern da müssten ja Schulgebäude oder Altenheime auch umgebaut werden. Aber es ist natürlich immer auch eine Frage, wie lange funktioniert dann eine Schule, ein Altenheim oder ein Krankenhaus nicht, wenn ich es umbauen möchte. Das ist eine besondere Herausforderung natürlich bei solchen Gebäuden, die eigentlich auch für das städtische Leben oder auch im ländlichen Raum oder bei kleinen Gemeinden wie Schrobenhausen eine zentrale Rolle spielen. Da kann man nicht sagen, wir machen jetzt 4 Jahre lang die Schule dicht, das macht auch keinen Sinn.
Absolut, zentrale Einrichtungen für den Ort und wir haben eben hier schon gehört, dass der Ort wahrscheinlich nie mehr so richtig sein wird wie vorher. Wir sprechen heute hier in der Agenda im Deutschlandfunk über das Thema, wie sich bedrohte Orte auf das nächste Hochwasser vorbereiten. Und wir senden live aus Schrobenhausen in Oberbayern aus dem Gemeindesaal St. Jakob. Und hier sind etliche Anwohner, Bewohner von Schrobenhausen. Und etliche wollen sich auch zu Wort melden. Meine Kollegin Eva-Maria Götz ist hier unterwegs im Saal.
Genau, ich habe das Mikrofon in der Hand, um gleich zu Ihnen zu kommen. Ich möchte noch eines anfügen. Es wird jetzt viel über den ökonomischen Aspekt geredet und das ist auch richtig so. Aber in unseren Vorgesprächen hier in Schrobenhausen ist eines klar geworden, es gibt auch einen psychologischen Aspekt. Viele Menschen hier sind traumatisiert, haben furchtbare Dinge erlebt in diesen Hochwassernächten und der Zeit danach. Ich würde Sie gerne fragen, was geht Ihnen durch den Kopf? Sie haben als eine Stunde lang die Diskussion gehört mit Politikern, mit Betroffenen. Was geht Ihnen dabei durch den Kopf? Was möchten Sie dazu noch sagen?
Wir sind persönlich betroffen. Wir wohnen zwar nicht unmittelbar in der Altstadt, aber am Rande. Und ich bin jetzt fast 77 Jahre alt. Und bei uns in der Straße hat es in der Zeit und auch aus den Erzählungen von meinen Eltern und Großeltern noch nie Hochwasser gegeben. Und jetzt kommt eine Flutwelle von 1,50 Meter dahergeschossen, von der wir alle überrascht waren. Wir sind also im Hausgang gestanden, haben versucht, die Türe zu schützen, dass uns das Wasser nicht in den Keller reinläuft. Bei unserem Sohn, der gleich neben dort wohnt, hat es 3 Kellerfenster eingedrückt. Das Wasser stand bis zur Kellerdecke. Eine Katastrophe. Bei uns ist der Schaden nicht ganz so groß. Wir haben bloß einen guten halben Meter Wasser im Keller gehabt. Aber der Schaden ist immens. Und jetzt kommt immer wieder die Diskussion, wie hätte man das verhindern können? Und da komme ich auf die Vergangenheit zurück. Der Paarkanal hat immer Streitigkeiten gegeben mit der Firma Leinfelder, weil die ihre Unterhaltspflicht nicht nachgekommen sind. Das hat dazu geführt, dass das Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen 1982 einen Bescheid erlassen hat, wonach die Firma verpflichtet ist, den Überlauf vom Paarkanal in die alte Paar wieder aufzumachen. Das ist von der Regierung von Oberbayern aufgehoben worden und das Auslaufbauwerk steht seitdem als Ruine dort. Der Paarkanal hat das Wasser, die alte Paar ist total verlandet und der mutwillig verfüllte Überlauf wird nicht renaturiert.
Genau, das ist ja das Thema, über das hier auch gesprochen wurde. Renaturierung oder technischer Hochwasserschutz. Zu mir gekommen ist jetzt auch Herr Plöckel, den hatten wir schon gehört in der Sendung, ehemaliger Bürgermeister. Wir können natürlich jetzt nicht ganz ins Detail gehen, was die Vergangenheit von Schrobenhausen angeht. Aber wenn Sie jetzt zu den aktuellen Stand der Diskussion hören, was geht Ihnen da durch den Kopf? Was muss jetzt dringend gemacht werden?
Ja, ich bin sehr froh darüber, dass heute beide Landräte hier sind, die dazu was ausgesagt haben. Ich selbst war bei einigen Besprechungen dabei, der Herr Landrat Gürtner weiß das, der Landrat von der Grün war nicht anwesend und ich habe mit zur Initiative ergriffen, dass diese interkommunale Gesellschaft zusammenkommt und sich selbst teilweise um die einzelnen Hochwasseranliegen kümmert. Ich selbst bin seit 30 Jahren Vorsitzender einer Bürgerinitiative Hochwasserschutz Schrobenhausen.
Also war das Thema immer präsent hier in der Stadt. Also man kann nicht sagen, dass alle jetzt nun vollkommen überrascht waren.
Ja, ich bin nicht vollkommen überrascht gewesen. Und die Zeit, wo ich Bürgermeister war, habe ich einiges getan. Vielleicht hätte ich mehr tun müssen. Es gibt eine Facharbeit über Hochwasserschutz der Stadt Schrobenhausen früh und heute. Ein Gymnasialschüler hat namens Christoph Götz hat diese Heftung, die ich Ihnen hier zeige.
Das können wir jetzt im Radio schlecht zeigen. Ja, Herr Götz ist Ihnen, nicht mit mir verwandt oder verschwägert.
Das ist eine wunderbare Arbeit ist. Und hier steht eigentlich, wenn man es gelesen hätte, steht alles drin. Das ist so ähnlich wie bei der Bibel. Die Bibel ist die meistgedruckte Buch der Welt und die wenigsten haben es gelesen.
Also das sagt Herr Plöckel, schreibt das auch den Landräten hier in der Runde sozusagen ins Gebetbuch, dass jetzt bald was passiert. Und damit gebe ich zurück in die Runde.
Und wir haben eben auch gehört, hier wurde nochmal der Kanal angesprochen, der eben vor 150 Jahren angelegt wurde von einer ortsansässigen Firma. Wir haben eben gehört, dass die eigentlich dafür zuständig wäre, eben auch diesen Überlauf in tatsächlich dieses alte Flussgebiet zu gewährleisten. Was ist da schiefgelaufen, Herr von der Grün?
Es wurde ja auch dazu gesagt, dass dieser Bescheid dann aufgehoben wurde von der Regierung von Oberbayern. Also es kam dann doch nicht zu dem rechtskräftigen Bescheid. Aber die Stadt Schrobenhausen ist, wie ich weiß, sehr intensiv dran, diesen Bebauungsplan Nummer 82, der im Moment noch besteht und ein Verfahrenshindernis im Planfeststellungsverfahren darstellt, zu modifizieren, zu ändern. Also insoweit ist der Ball da bei der Stadt, den sie aufgenommen hat und in den nächsten Wochen und Monaten zeitnah ins Tor schießen wird, hoffentlich, um beim Bild zu bleiben. Und das Wasserwirtschaftsamt hat die Berechnung neu in Auftrag gegeben beim LFU, weil die Aussage schon auch getroffen worden ist. Ein Satz noch. Selbst wenn dieser geplante Hochwasserschutz schon umgesetzt worden wäre, hätte er wohl nicht gereicht.
Das ist aber etwas, wovon sich möglicherweise auch hier die Menschen etwas versprechen, dass dann tatsächlich auf diese Art und Weise durch einen Überlauf möglicherweise eben dieser alte Flussraum wieder genutzt wird, auch als Hochwasserschutz. Über die interkommunale Zusammenarbeit haben wir eben schon etwas gehört. Wir haben gehört, dass ja Sie auch in gewisser Weise eine Modellregion sein wollen. Wir sprechen über ja den Hochwasserschutz vor Ort, wie sich Orte vorbereiten können. Wir wollen aber eben auch nicht nur hier in Schrobenhausen diskutieren, sondern wir wollen auch mit unseren Hörerinnen und Hörern ins Gespräch kommen. Und in Köln ist mir jetzt mein Kollege Alfred Schmidt zugeschaltet. Er hat nämlich die Hörerstimmen gesammelt, die uns dort erreicht haben.
Genau, da gehen wir ganz schnell mal in die Nachbarstadt von Schrobenhausen. Frau Kern aus Eichach hat uns angerufen und sie hat ein konkretes Beispiel für den Irrsinn von Maßnahmen. Wie sie sagt, in Eichach ist am Rande der Stadt eine Wiese, die an der Paar liegt. In der Stadt wird diese Wiese nur als Sumpfwiese genannt, weil regelmäßig Wasser aus der Paar auf ihr steht. Und das ist ja im Prinzip auch gut so. Aber trotzdem soll das Grundstück aufgeschüttet und bebaut werden, schreibt sie. Dann, Herr oder Frau Funk hat ein Problem und eine konkrete Frage. Ob wir die beantworten können, weiß ich nicht. Ich stelle sie trotzdem. Er oder sie schreibt, ich wohne an einem großen Fluss in einer großen Wohnanlage. Wenn ich meinen Vermieter auf Hochwasserschutz anspreche, dann werde ich ausgelacht. Was kann ich als einzelner Mieter erreichen, um einen Hochwasserschutz für die einzelnen Häuser der Wohnanlage zu bekommen? Denn auf die Eigentümerversammlung habe ich keinen Einfluss. Dann Eckhard Quittmann aus Bremen meint, ein Aspekt ist, dass wir nicht mehr so nah an Flüssen siedeln dürfen. Sehr unbequem, aber die Natur ist immer stärker als wir, sagt er. Wir müssen Flüssen wieder Raum geben. Herr Janiel aus Köln merkt an, ist eben auch schon mal angeklungen, wichtiger Aspekt. Wir dürfen das Hochwasser nicht als Jahrhunderthochwasser verstehen, denn es ist eine dauerhafte Bedrohung. Und weiter fordert er, wir brauchen Enteignungsmöglichkeiten, um Hochwasserschutzprojekte zum Wohl der Allgemeinheit umsetzen zu können. Und das meint auch Karl Mülle und schreibt, wir sind alle selber schuld, wir geben unsere Grundstücke nicht her und wollen keine Kosten und sagen dann auch oft, die Politik hätte versagt und damit auch ganz schnell zurück nach Schrobenhausen und zu Sören Brinkmann.
Vielen Dank an Alfred Schmitz. Und ja, da waren einige interessante Punkte darin. Und ich vermute fast, wenn es um das Thema Enteignung geht oder eben Umbau der Städte, möglicherweise auch ja das Freiräumen von heutigem Siedlungsgebiet, das dürfte dann noch sehr viele weitere Diskussionen nach sich ziehen. Aber eine Frage, die versuchen wir mal vielleicht zu beantworten, hast du uns eben mit auf den Weg gegeben, Alfred. Es ging um die Frage, ein Hörer, der an einem großen Fluss wohnt oder eine Hörerin schreibt, sie hätte keinen Einfluss auf den Hochwasserschutz und würde eben nicht auf Resonanz stoßen beim Vermieter. Die Frage gebe ich mal an Jörn Birkmann, Professor für Raum- und Umweltplanung von der Uni Stuttgart weiter. Ich weiß nicht, ob Sie uns weiterhelfen können, aber gibt es da Möglichkeiten, dass man eben auf den Vermieter Einfluss nimmt? Oder auf die, dass man selbst Einfluss nimmt
ja,
auf den Umbau?
Ja, es ist sicher nicht ganz leicht, weil man hat natürlich auch schon das Thema, dass ein Vermieter erstmal auch selber sehr sensibilisiert sein muss, damit er natürlich dann größere Investitionen ins bauliche Vorsorge angeht oder Umbau des Heizungssystems beim Mehrfamilienhaus oder das ist natürlich schon auch eine kompliziertere Geschichte. Es kann aber auch sicherlich sinnvoll sein, dass sich der Mieter selber überlegt, was hat er in den Kellerräumen, kann man das irgendwie anders sichern, aber klar, man hat hier einen ganz deutlichen Unterschied zwischen den Leuten, die im Eigenheim leben, dann natürlich auch direkten Zugriff auf die bauliche Substanz oder das Grundstück haben, auch selbst die Gartenumgestaltung wäre ja manchmal bei manchen Themen eine Möglichkeit, Starkregen oder Hochwasser etwas abzuleiten. Das ist bei den Mieterhaushalten nicht gegeben und wir sehen nach Flutkatastrophen vielfach, dass auch Mieter schneller aus den Regionen rausziehen oder dann auch ihre Wohnstandorte wechseln. Also da hätte ich jetzt kein echtes Geheimrezept, aber man kann natürlich hier natürlich die Frage stellen, müssen nicht bei Mietwohnungen dann auch, gerade wenn es Neubau- oder Umbaumaßnahmen betrifft, Hochwasserstandards erhöht werden? Also dass dann auch eine Gemeinde sagt, wir müssen hier eigentlich tätig werden, dass jetzt jeder Mieter oder diese Mieterversammlung da alle überzeugt werden, das ist sicherlich eine abendfüllende Veranstaltung.
Das heißt dann in dem Fall über gesetzliche Regelungen. Wir haben auch gehört, dass eben ja die Menschen vielleicht auch zu nah am Wasser sind. Aber es ist irgendwie eine Konstante natürlich auch der Siedlungsgeschichte in der Menschheit. Menschen siedeln am Wasser einfach, weil Wasser Lebensgrundlage ist oder eben auch Energiequelle oder Transportweg. Deswegen leben Menschen an Ozeanen, an Meeren, aber genauso eben auch an Seen und Flüssen. Und ganz typischerweise sieht man das, wenn man auf die Landkarten guckt, dann sind eben Siedlungen ganz oft an Flüssen entstanden. Ich würde gerne noch mal nachfragen bei Albert Gürtner, der Landrat in Pfaffenhofen ist, hier im Nachbarlandkreis. Wenn wir aber eben davon ausgehen, Sie haben gleich mit der Donau auch einen großen Fluss in Ihrem Landkreis, aber eben auch die Zuflüsse, muss man da vielleicht auch anders drauf schauen, dass man eben das Leben am Wasser wirklich anders macht?
Man muss mit Sicherheit umdenken in der Zukunft, dass man das Leben am Wasser anders denkt, dass man Baugebiete, auch Industriegebiete vom Wasser weghält, dass man nicht nur Betonwüsten schafft, sondern dass man vor Ort auch versickert, dass man mit Regolen, dass beim Neubau Regolen, Versickerungsregolen mit verpflichtend gemacht werden, damit das Wasser in der Fläche zurückgehalten wird und nicht durch Baumaßnahme zusätzliche Hochwassergefahr besteht.
Das würde ich gerne noch mal weitergeben an Herrn Petri vom Donaukurier. Ist das möglicherweise auch in der Politik lange falsch gemacht worden, dass man eben Siedlungsgebiete, Neubaugebiete ausgewiesen hat, wo es eigentlich nicht hingehörte, ein Haus?
Ich bin nicht sicher, ob da die Politik der richtige Ansprechpartner ist. Es ist doch so, wenn ich ein Grundstück habe und das gehört mir und dann will ich mein Grundstück verwerten. Das ist ja etwas sehr Natürliches und etwas sehr Normales. Und das wird jeder versuchen, der ein Grundstück hat, dass er dann vielleicht ein Haus drauf baut. Und die Politik, die dann sagt, nö, macht sich natürlich extrem unbeliebt damit. Also da müssen wir eigentlich ein gesellschaftliches Umdenken hinkriegen und das ist ein weiter Weg.
ein weiter Weg, über den es dann auch noch zu diskutieren gilt. Dafür machen wir sicherlich auch künftige Sendungen zu diesem Thema. Ich würde aber jetzt zum Abschluss unserer Runde erstmal noch einmal den Ausblick hier auf Schrobenhausen, von wo wir heute senden, wagen. Und Herr Bartholomä, Markus Bartholomä von der Bürgerinitiative, wir haben schon darüber gesprochen, dass Sie selbst Betroffener sind, dass Ihr Haus, ich habe es eben gesagt, fast im Rohbauzustand sich befindet. Was glauben Sie, wann wird Ihr Leben wieder normal sein nach dieser Flut?
Ich weiß es nicht. Wir hoffen, dass wir gegen Jahreswechsel wieder einziehen können, aber ich weiß, dass es sehr sportlich geplant ist. Und wie Herr Petri vorher gesagt hat, wie es mit der Stadt weitergeht, steht noch in den Sternen. Also das wissen wir nicht und wir sehen auch nicht wirklich Initiativen, um da proaktiv die Gefahren, die der Stadt drohen, auch einfach durch den Leerstand und die Geschäftsaufgaben da tätig zu werden.
Noch einmal ganz kurz, Herr Petri.
Unsere Redaktion ist ja auch abgesoffen und heute ist der Betonmischer da, der den Estrich einbaut.
Okay, das heißt, es geht immerhin voran. Also es gibt dann auch, wenn kleine Fortschritte immerhin. Aber Sie haben eben die Politik angesprochen. Für die Stadt sind die beiden Landräte hier in der Runde nicht zuständig, aber sie sind eben für ihre Landkreise zuständig. Und wenn Sie da auf den Hochwasserschutz schauen, ganz kurz der Ausblick. Wir haben viel darüber gesprochen, was hier passieren kann, was passieren muss. Wann wird hier in Schrobenhausen ein Hochwasserschutz sein, dass so etwas jedenfalls nicht nochmal passiert wie im Juni?
Meine Glaskugel ist gerade in der Reinigung, aber Fakt ist, wir müssen das jetzt als Zäsur, als Chance nutzen. Beim Freistaat muss ein Umdenken erfolgen, mehr Geld und Personal für die Wasserwirtschaftsämter. Das haben wir heute noch gar nicht angesprochen. Das ist ein ganz großes Problem aus meiner Sicht. Die Verfahren müssen schneller werden. Und wir Kommunen dürfen da nicht im wahrsten Sinne des Wortes im Regen stehen gelassen werden. Alle müssen zusammenhelfen und auch mit diesem interkommunalen, pragmatischen Ansatz hoffen wir, dass wir hier im Wege einer Ausnahmegenehmigung schneller werden können.
Und was das Tempo in der Verwaltung angeht, darüber haben wir in unterschiedlichen Sendungen schon gesprochen. Das werden wir in zukünftigen Sendungen sicherlich auch wieder tun. Heute haben wir aber den Hochwasserschutz in den Fokus genommen. Nach der Flut ist vor der Flut unsere Frage, wie sich bedrohte Orte auf das nächste Hochwasser vorbereiten. Das war unser Thema heute in der Agenda hier im Deutschlandfunk. Wir haben live gesendet aus Schrobenhausen, aus dem Gemeindesaal St. Jakob. Und ich danke ganz herzlich meiner Runde Sigrid Specht von der Caritas hier in Schrobenhausen, Caroline Heinzinger, ebenfalls tätig bei der Caritas-Leiterin der Begegnungsstätte für seelische Gesundheit, Markus Bartholomä, Sprecher der Bürgerinitiative Hochwasserschutz jetzt, Matthias Petri, Lokalredakteur des Donaukurier, Peter von der Grün, Landrat in Neuburg-Schrobenhausen, Albert Gürtner, Landrat in Pfaffenhofen an der Ilm und außerdem war uns aus Stuttgart zugeschaltet Jörn Birkmann, Professor für Raum- und Umweltplanung an der Uni Stuttgart. Mein Name ist Sören Brinkmann, ich danke Ihnen allen ganz herzlich und wünsche im Deutschlandfunk noch einen guten Tag.